Hallo liebe Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich habe heute mal die große Ehre, zwei neue Gäste zu begrüßen. Bisher hatte ich ja immer nur Christoph an der Leitung. Jetzt haben wir es endlich mal hingekriegt, dass wir auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung in unserem Podcast kriegen können. Zum einen per Skype zugestellt ist mir Björn Becher, unser Nachrichtenchef. Hallo Björn.
Hallo Sebastian.
Und neben mir, natürlich mit einem ordentlichen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern, sitzt Yves von Moviepilot. Hallo Yves.
Freut mich sehr, hier zu sein. Gestern du bei mir, heute ich bei dir. Genau. Schöne Welt.
Genau. Und aufgrund der aktuellen Lage können wir immer noch nicht ins Kino gehen. Und deswegen haben wir ja in den letzten Podcasts immer wieder so eine Ansage gemacht. Mensch, Leute, schlagt uns doch mal irgendwie über leinwandliebe@filmstarts.de Filme vor, über die wir sprechen können. Und da haben wir tatsächlich vom guten Dennis, einem Leinwandliebe-Zuhörer, eine Mail bekommen. Mensch, könnt ihr nicht mal über Die Farbe aus dem All sprechen? Der neueste Nicolas Cage-Film nach einer Geschichte von H.P. Lovecraft. Und da haben wir gedacht, ja Mensch, das machen wir mal. Der Film hatte ja, glaube ich, noch einen Kinostart irgendwie am 5. März, Anfang März. Also ich habe den Film tatsächlich noch im Kino gesehen. So, und ich glaub,
Es war mein letzter Film, den ich im Kino gesehen habe, bevor die Kinos zugemacht haben. Wirklich noch sonntagabends, Mitternachtsvorführung vor genau einem Monat.
Ja, genau. Ich glaube, bei mir war es eine Samstagsvorstellung irgendwie im Rollberg-Kino hier in Berlin oder so, die auch sehr gut ausgefüllt war. Ja, und Yves hat ihn jetzt im Heimkino geguckt.
Ne? Richtig, ich habe ihn gestern Abend das erste Mal gesehen. Sehr unvoreingenommen. Ich wusste nichts über den Film. Ich habe mir keinen Trailer angeguckt. Ich wusste nur, es ist ein Nicolas Cage-Film. Das reicht bei mir meistens schon, um es sich anzugucken. Und ja.
Dann hast du ja die frischeste Erinnerung. Dann kannst du ja vielleicht den Lesern, Zuhörern, die noch nichts von dem Film wissen, so mal ganz kurz zusammenfassen, worum es überhaupt in Die Farbe aus dem All geht.
Ja, und zwar Nicolas Cage und seine Familie, die haben gerade ein Trauma hinter sich. Die Ehefrau musste operiert werden, nachdem sie an Brustkrebs erkrankt ist. Und jetzt zieht diese Familie auf eine Farm. Und da wird Nicolas Cage so ein bisschen zum Farmer-Daddy, der da selber anbauen möchte und auch eine kleine Obsession mit Alpakas hat, was mich nicht wundern würde, wenn das Nicolas Cages persönlicher Input war für den Film.
100% wahrscheinlich ist Nick Cage gekommen und hat gesagt, ich möchte einen Film haben, in dem ich mal Alpakas melke.
Nein, er möchte auch einen Film haben, wo er dieses Wort mehrfach schreien kann. Ich glaube, darum ging's. Und ja, an sich so ein typisches Setup eigentlich für einen typischen Horrorfilm. Und dann für mich persönlich verlief er auch storymäßig extrem typisch. Eines Nachts stürzt etwas ab aus dem All. Man sieht nicht wirklich, was es ist. Man sieht nur eine schrille Farbe, eine lila, pinke Farbe, die wie so ein Blitz durch die Nacht strahlt. Ja, und dann wird's komisch und dann passieren merkwürdige Dinge nach und nach und es wird heftig, es wird unter anderem brutal und Nicolas Cage hat ganz viele Ausraster und die fand ich alle toll.
Das war eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, vielen Dank dafür, Yves. Ja, dann würde ich mal sagen, fange ich mal vielleicht mit der offensichtlichsten Frage an, seid ihr denn Lovecraft-Fans?
Ich überhaupt nicht.
Gar nicht.
Nein, also ist ja eine gute Info noch. Also es ist eine Lovecraft-Verfilmung, sehr berühmter Horrorautor, nicht ganz unumstritten wegen Details aus seinem persönlichen Leben. Gut 100 Jahre alt, glaube ich, die Kurzgeschichte selbst schon.
Ja, genau.
Aber ich bin absolut kein Lovecraft-Fan. Also ich habe nichts von ihm gelesen groß.
Okay, ich habe so ziemlich alles von ihm gelesen. Ich glaube, meine Obsession...
Habe ich mir fast gedacht.
Meine Obsession mit Lovecraft hat, glaube ich, irgendwann so in meinen frühen Teenagerjahren angefangen, weil es gab von Wolfgang Holbein, so dem großen deutschen Fantasy-Autor, gab es mal so eine Romanreihe Der Hexer oder Der Hexer von Salem, irgendwie sowas. Und da ging es, glaube ich, die Hauptfigur hieß irgendwie Robert Craven und so seine Mentorfigur war H.P. Lovecraft. Und Wolfgang Holbein hat da halt super viel von Lovecraft halt mit einfließen lassen, auch diese ganze Mythologie mit den älteren Göttern und dieser Cthulhu-Mythos, den ja Lovecraft groß gemacht hat, und das spielt da halt mit rein, und da habe ich damals angefangen, Lovecraft zu lesen. Lovecraft zu lesen ist ja auch in der Hinsicht nicht schwer, weil er hat ja nicht so viel geschrieben, hauptsächlich Kurzgeschichten, mehrere kürzere Novellen. Also ich habe zu Hause mittlerweile so eine Gesamtausgabe, das ist irgendwie so ein 1500 Seiten dickes Hardcover-Ding, wo halt alle seine Stories drin sind. Deswegen habe ich mich tatsächlich immer sehr gefreut, dass es mal eine Lovecraft-Verfilmung gibt, weil Guillermo del Toro wollte ja mal hier At the Mountains of Madness verfilmen, eine der besten Lovecraft-Geschichten, die es gibt. Also die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und jetzt hat der Südafrikaner Richard Stanley halt, finde ich, die erste vernünftige Lovecraft-Verfilmung gemacht.
Ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass Guillermo del Toro mal interessiert war. Aber ich glaube, dass wenn er den Film, den ich gestern gesehen habe, gemacht hätte, glaube ich, hätte er mir noch um einiges besser gefallen.
Ja, aber Guillermo del Toro wollte nicht.
Ich weiß. Ja. Aber nichtsdestotrotz, jetzt wo du es sagst, ja, wenn ich da so ein bisschen eins und eins zusammenzähle, glaube ich, wäre das vielleicht noch eher ein Film für mich gewesen.
Ja, das liegt daran, dass Guillermo del Toro mehr Budget bekommen hätte, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen das einzige größere Problem bei diesem Film, dass Richard Stanley, kann man ja auch vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, ist ja auch nicht irgendein Regisseur, hier relativ wenig Budget bekommen hat. Erstmal Sebastian, dich dürfte vielleicht freuen, dass Richard Stanley insgesamt 3 Lovecraft-Verfilmungen machen will. Das war jetzt der Auftakt quasi einer losen Trilogie. Er hat die anderen 2 Drehbücher wohl auch schon geschrieben und macht als nächstes dann das Grauen von Dunwich, die Verfilmung.
Ja, habe ich auch schon gelesen, bin ich auch sehr happy drüber, also freue ich mich sehr drauf.
Und was man auch sagen kann, also dieser Richard Stanley, der ist halt auch schon ein relativ besonderer Regisseur. Der war wirklich so, 1990 hat er seinen Durchbruch gehabt mit so einem wirklich abgefahrenen Cyberpunk-Sci-Fi-Film. Hardware heißt der, der in Deutschland auch ewig lange indiziert war und der hat irgendwie nur 1 Million gekostet und dann das 70-fache eingespielt, also war ein richtiger Hit. Und er ist dann halt so ein Kultregisseur geworden. Hat dann seinen zweiten Film gemacht, der auch wieder extrem abgefahren ist und in Afrika spielender übernatürlicher Serienkiller-Horrorfilm, der aber aussieht wie so ein Italo-Western. Dust Devil heißt der.
Den habe ich sogar mal vor kurzem gesehen. Den kann ich echt sehr empfehlen. Der ist wirklich sehr, sehr gut, Dust Devil, ja.
Ja, und da gab es aber schon Streit, weil den hat er damals mit Harvey Weinstein auseinander geraten, der, glaube ich, nicht mehr vorstellen muss in seiner ganzen Schlechtigkeit. Und der wurde riesig gekürzt fürs Kino, ist komplett gefloppt. Und danach hat er dann seinen nächsten großen Hollywood-Film eigentlich machen sollen, Die Insel des Dr. Moreau von H.G. Wells, und ist da kurz nach Beginn der Dreharbeiten gefeuert worden, weil Marlon Brando, der sein Hauptdarsteller war, ihn rausgemobbt hat, so ein bisschen. Da gibt es auch eine ziemlich berühmte Doku drüber, die vor ein paar Jahren erschien, über das ganze Floppen dieses Projekt. Und danach war Richard Stanley tot. Und das ist jetzt 15 Jahre her ungefähr. Also danach hat er kein Bein mehr in Hollywood auf den Boden bekommen. Er hat dann ein paar Kurzfilme und Dokus gemacht, ein paar Drehbücher überarbeitet. Und das ist jetzt halt sein erster Film, mit dem er sich quasi nach 15 Jahren wieder zurückmeldet. Und deswegen allein war ich schon froh über diesen Film, dass halt auch so ein Filmemacher jetzt einfach wieder die Chance gegeben wird. Und er hat halt auch das abgeliefert, was ich erwartet habe. Hatte ein bisschen mit dem begrenzten Budget zu tun, was so ein bisschen meine größte Schwäche in diesem Film ist.
Yves, du hast ja jetzt hier schon durchsickern lassen, dass es nicht so unbedingt dein Film gewesen ist. Vielleicht fangen wir mal an, was fandest du denn gut an dem Film, bevor wir dann zu den Sachen kommen, die wir vielleicht nicht so gut fanden?
Es ist immer noch schwer für mich, diesen Film irgendwie zu werten. Wirklich, es fällt mir wirklich schwer. Es ist für mich so viel schwieriger als all die Filme, die wir in letzter Zeit gesehen haben, auch all die großen Blockbuster, weil, ich sag's mal so, schauspielerisch fand ich den gut. Und auch das Overacting von Nicolas Cage, das ist immer ein Highlight. Ich glaube, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum wir heute hier sind, ist Nicolas Cage. Und da hat er mich definitiv nicht enttäuscht. Ich fand auch den Aufbau ganz spannend. Und gerade später so das Make-up und die praktischen Effekte waren herrlich abartig. Und wenn man so auf Buddy-Horror steht, sowas wie The Thing, ist ja immer noch das Meisterwerk schlechthin, das immer noch alle zitieren, dann kommt man zumindest ein wenig auf seine Kosten. Erst recht gibt es da eine ziemlich coole Szene auf einem Dachboden, die echt, ja, echt heftig ist und die ich auch wahrscheinlich die beste Szene im Film fand. Aber Björn hat es schon gesagt, das CGI, das hat mich schon wirklich teilweise aus dem Film rausgenommen, weil es halt derartig fake war, wenn diese Farben losgehen, fand ich das. Also ich habe schon Sequenzen in Videospielen gesehen, die so aussehen. Und ich bin kein Gamer. Das heißt, letztes Mal, als ich Gamer war, war 2010, muss man zu sagen. Und das hat mich ein bisschen gestört. Und ich kenne die Vorlage nicht, muss ich dazu sagen. Aber die Familie war halt verdammt dumm. Also es war halt dieses typische Horrorklischee, das dümmer nicht hätte sein können. Weil spätestens nach dem dritten und vierten Vorfall, dass Nicolas Cage noch rausgeht und sagt, ja, ich pflücke jetzt meine Tomaten und die sehen kacke aus, aber es ist egal und irgendwas stimmt da nicht und keiner kommt auf die Idee zu sagen, okay, da war eine Qualle in der Dusche und da ist so eine Art drachenähnliche Gottesanbeterin an einem Brunnen und keiner kommt auf die Idee zu sagen, ich glaube, wir sollten hier weggehen. Ich weiß auch nicht, das hat mich
aber ein bisschen... Aber dann wäre der Film halt viel zu schnell vorbei.
Richtig.
Ja, und die Frage ist natürlich auch, wie weit sind die zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon ein bisschen verändert und ohne jetzt zu viel ins Spoiler-Territory zu gehen zu wollen, erfährt man ja auch später, dass es gar nicht so einfach ist, von diesem Platz dann mehr wegzukommen irgendwann, wenn man dann mal wegkommen will.
Richtig,
also deswegen, richtig. Ja. Würde ich das nicht zu sehr aufhängen, abgesehen davon, dass es für mich auch kein Film ist, den man zu sehr an der Logik aufhängen sollte.
Also ich muss sagen, ich habe damals, als ich den Film im Kino geguckt habe, habe ich direkt danach nochmal auch die Geschichte gelesen. Und so viel kann ich schon mal sagen, sie sind sehr, sehr werketreu. Also sie haben jetzt natürlich die ganze Geschichte der Familie ein bisschen weiter ausgebaut und so, was ich auch gut finde. Und ich muss sagen, mich hat jetzt so dieses CGI nicht gestört, weil ich sag's mal immer so, also wenn mich die Story zieht und wenn mich die Charaktere ziehen, dann ist mir der Look ein bisschen egal. So sehe ich es ja auch bei Videospielen. So, es muss nicht immer der perfekte 3D-Look sein. Es kann auch mal irgendwie ein Pixel-Game sein. Wenn die Story halt gut ist, dann bin ich da auch voll mit drin. Und gerade bei die Farbe aus dem All fand ich halt toll, wie... Das ist so ein bisschen so ein Slowburner, ne? Also es fängt halt sehr, sehr ruhig und langsam an. Es stürzt halt irgendwann dieser Meteorit auf in den Garten und es verändert dann so nach und nach so ein bisschen erstmal nur die Botanik, dass irgendwie auf einmal irgendwelche komischen roten Blumen da auftauchen oder wie Yves, du schon meintest, irgendwelche komischen Gottesanbeter-Viecher da plötzlich rumfliegen. Und weil das halt auch irgendwie wohl ins Wasser geht und weil die Familie natürlich auch nur Wasser aus dem Brunnen trinkt und nicht wie normale Leute irgendwie Wasser in Flaschen kauft, nehmen sie das ja irgendwie offensichtlich auch irgendwie nach und nach ein und das verändert sie. Und das fand ich spannend, vor allen Dingen gerade auch weil so ein Typ wie Nick Cage am Anfang ja noch wirklich sehr normal spielt für seine Verhältnisse.
Ja, ja, ja.
Für seine Verhältnisse.
Total.
Und erst so dann halt im weiteren Verlauf so ein bisschen ausrastet, fand ich toll, so zu sehen, wie diese Familie irgendwie so nach und nach an diesem Unbekannten etwas zerbricht. Und dann haben wir auch noch die Tochter, die irgendwie versucht, so mit Zauberkräften da irgendwie ihre Mutter zu heilen und dann irgendwie sowas. Also das fand ich sehr, sehr cool.
Ja, also gerade die Tochter ist auch so eine Figur, die ich auch noch mal herausstellen will, die halt auch wirklich auch spannend gestaltet ist, finde ich, mit diesen ganzen, weil ja auch immer so ein bisschen nebulös bleibt, ist das eigentlich irgendwie nur so eine teeny-spinnernde Idee, dass sie da hat? Oder ist da vielleicht doch irgendwas auch drin in diesen ganzen mystischen Zaubern, die sie da macht und diese Schutzzauber, die sie versucht auch zu errichten? Kann das vielleicht sogar wirklich was helfen, weil man es dem Film ja auch zutraut, dass da alles passieren kann?
Wie gesagt, als der Film anfing und ich hatte ja nichts vorher gelesen, ich wusste gar nichts und die erste Szene ist die Tochter im Wald, wie sie noch was verbrennt und einen Zauberspruch sagt und sie hat auch noch so einen Umhang an und ich wusste nicht mal, in welcher Zeit es jetzt spielen soll. Ich dachte, das ist vielleicht wieder so ein Period Piece, dann dachte ich mir, oh Gott, ist das jetzt eine Fortsetzung zu The Wicker Man? Ist das, kurz dachte ich das, weil Sebastian meinte, guck ihn dir an, ich sag nichts. Und ich dachte mir, oh Gott, wenn jetzt die Bienen kommen, flippe ich aus. Deswegen, das ist eigentlich ganz cool gemacht, dass der Film auch dich einfach mitten in die Situation reinschmeißt. Normalerweise in stereotypischen Horrorfilmen erfährt man die komplette Backstory am Anfang und dann zieht die Familie irgendwann dahin. Das ist meistens so eine Montage, wo die Sachen zusammenpacken und wahrscheinlich auch so eine düstere Musik, wo sie probieren, The Shining nachzumachen und an diesen Ort fahren. Aber der Film geht ja schon direkt auf der Farm los. Und wenn man wirklich nichts gelesen hat, so wie ich, und einfach nur dieses Mädel da im Wald sieht mit dem Umhang, denkt man, dass man einen ganz anderen Film kriegt, den man dann letztendlich, erst als der Typ, der an einem Damm baut und das Wasser die ganze Zeit untersucht. Ich so, okay,
Petrologe, da, ja.
Ah, okay, das ist doch unsere Welt. Gut.
Ja, Sebastian, was mich noch ein bisschen interessieren würde, da du das Buch, Kurzgeschichte gelesen hast, ich habe ein bisschen jetzt mal informiert über die Kurzgeschichte vorher und die Farbe aus dem All, die selbst wird ja als unbeschreibbar beschrieben in den Büchern, was wir alle sagen. Und das ist halt natürlich ja eigentlich für einen Film ein Todesstoß, weil du musst es ja zeigen. Du kannst halt was Unbeschreibbares nicht zeigen. Und dahingehend fand ich, weil wir vorhin über CGI-Effekte auch geredet haben, die Darstellung der Farbe und das Ganze, das fand ich schon wieder gut, gerade weil es auch so gekünstelt gewirkte. Wo ich halt mehr Probleme hatte mit CGI, war immer dann, wenn es die Übergänge gab von CGI zu praktischen Effekten, gerade dieser Body-Horror-Szene und so, da gibt es dann immer mal so zwei Momente, wo die Kamera rausgeht, wo du dann siehst, oh, jetzt sind wir plötzlich machen wir es mit CGI und dann sieht es nicht mehr so gut aus, wie wenn sie die Nahansicht haben und nur einen Teil ihres Apparats, den sie gebaut haben, zeigen. Wie fandest du die Umsetzung der Farbe?
Ich fand es auch super. Also klar, ich meine, in der Kurzgeschichte wird halt, wie du schon sagst, von dieser unbeschreiblichen Farbe geredet. Und im Buch ist es ja auch so, dass quasi alle, die von der Farbe irgendwie so ein bisschen infiziert werden, sage ich mal jetzt blöd, quasi so ihre Farbe auch irgendwie verlieren. Also Lovecraft beschreibt das irgendwie mehr, dass sie dann so arschfahl und grau werden und irgendwie halt auch mit der Zeit irgendwie so total zerfallen und so. Und hier, klar, es ist natürlich schwierig zu sagen jetzt, was nehmen wir jetzt für eine spektakuläre Farbe, die noch keiner unserer Zuschauer jemals gesehen hat. Und gut, dann nimmst du halt da irgendwie so einen Mix aus Pink, Magenta, Rot und hast du nicht gesehen, was das alles ist. Aber ich fand es eigentlich ganz cool gelöst, wie sie es gemacht haben. So. Also, dass so dieser Farbschimmer auch immer mal sehr viel deutlicher war, halt in diesen gruseligen CGI-Szenen, die Yves ja auch schon angesprochen hat. Und dann aber auch einfach mal wieder so zwischendurch einfach durchgeschimmert ist. Das fand ich, haben sie eigentlich ziemlich clever gelöst.
Noch eine andere Sache, weil ich hatte direkt nach dem Kinobesuch mit einem auf dem Weg zur Bushaltestelle mit einem anderen Kinobesucher eine kurze Diskussion. Und er meinte, ich fand den Film gut, aber ohne Nicolas Cage wäre er super gewesen. Und da musste ich halt extrem widersprechen, weil ich denke, nein, der hat sensationell funktioniert mit Nicolas Cage. Und er meinte halt, hat als Argument angeführt, ja, und das habt ihr ja gerade auch schon gesagt, er beginnt ja relativ normal. Also Nicolas Cage spielt ja wirklich diesen Familienvater am Anfang doch sehr straight und auch geradeaus. Und dann gibt's ja irgendwann diesen Bruch und dann kriegen wir halt so ein bisschen Cage-Mania und er wird halt immer exaltierter und wahnsinniger. Und seine Begründung war, ja, bei Cage wusste man halt einfach, dass dieser Bruch irgendwann kommen wird, weil Cage halt nicht straight normal mehr spielt. Und deswegen meint er mit einem ganz normalen Standardschauspieler, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wäre das besser gewesen. Könnt ihr so einer These was abgewinnen?
Nein, ich nicht. der Film wurde auch, also zumindest so wie er mir verkauft wurde und wenn ich zumindest Thumbnails gesehen habe auf YouTube, immer noch als Nicolas Cage-Film verkauft, okay? Und wenn ich in einen Star-Wars-Film reingehe, erwarte ich ein Lichtschwert und wenn ich in einen Nicolas Cage-Film reingehe, erwarte ich auch Nick Cage. Und ich fand es gerade, also es hat mich schon überrascht, wann die Ausbrüche von ihm kamen. Ich wusste ja, dass es irgendwann so weit kommen muss. Also einmal hat es Sinn gemacht für die Handlung, die sie da erzählt haben, dass diese Farbe einen halt auch wirklich infiziert und das Verhalten verändert. Auf der anderen Seite hat es auch Sinn gemacht, weil Nick Cage nochmal dabei ist und du willst ihn im vollen Nick Cage-Modus sehen. Und ich fand, was die da cool gemacht haben, ist, dass er nicht von 0 auf 100 Nick Cage wurde, sondern Anfang war er gediegen, dann gab es so halbe Nick Cage-Momente und dann zum Schluss gab es ja Face-Off.
Aber was ich auch sagen muss, ich finde, der Film ist für mich trotzdem nicht so ein reiner Nick Cage-Film per se.
Ja.
Also, weil wenn wir zum Beispiel sowas wie, was er ja vor kurzem noch gemacht hat, dieser Film Mandy, das war halt ein Nick Cage-Film durch und durch. Wir haben Nick Cage, der in Unterhosen auf dem Klo hockt und sich mit Whisky zusäuft und dabei rumgrölt wie so ein Grizzlybär. Und hier, finde ich, ist er halt zwar schon Nick Cage für sich, aber alle anderen Charaktere sind ja auch noch irgendwie da, haben noch ihre Bedeutung. Gerade halt seine Kinder sind ja auch ungemein wichtig für die Story. Und das fand ich eigentlich gut. Er spielt sich jetzt nicht in den Vordergrund. Er wird uns jetzt auch nicht so extrem aufgezwungen, so nach dem Motto, ah, das ist jetzt ein Nick Cage-Film und deswegen kriegst du jetzt hier halt irgendwie knapp 2 Stunden lang nur Nick Cage zugeballert. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Klar, ich glaube auch, dass der Film gut gewesen wäre. Also ich hätte ihn genauso gemocht, wenn es jetzt kein Nick Cage gewesen wäre, weil, wie gesagt, der Fokus liegt jetzt nicht so hart auf ihm. Aber allein dadurch, dass er noch mal da ist, finde ich, ist es halt, wertet es das Ganze noch mal auf.
Könnte ich nicht besser sagen. Könnte ich nicht besser sagen. Ja. Erst recht im zweiten Akt verschwindet er ja fast komplett eigentlich. Also der zweite Akt findet fast komplett ohne ihn statt. Das war die Szene, wo ich dann erstmal so richtig drin war im Film, wo die Mama das Abendessen zubereitet und ich dann einfach mal 2 Finger abschneide. Und das ist ja, mich haben diese Stellen extrem erinnert an einen anderen Horrorfilm, und zwar an Oculus.
Mhm.
Und da war ich dann auch total drin, aber kurz darauf verschwindet Nicolas Cage erstmal aus dem Film und wir verbringen Zeit mit den Kindern. Und ich finde diese Jugenddarsteller, erst recht die Tochter, die fand ich super.
Ja, gerade die Tochter, Madeline Arthur, die von To All the Boys I've Loved Before, von dem Netflix-Film, kennt man die vielleicht. Ja, und ich fand da auch, das wollte ich auch nochmal sagen, gerade auch das geschickt eigentlich, weil natürlich die ganze Marketingkampagne, und wahrscheinlich hat er den Film natürlich auch so finanziert bekommen, dass er gesagt hat, ich habe hier Nicolas Cage. Und der ist dann natürlich irgendwie auch groß überall zu sehen. Aber dann beginnst du auch den ganzen Film erstmal weg von Nicolas Cage, indem du halt mit der Tochter einsteigst, dann mit diesem Wort, diesem Wasserprüfer, sage ich jetzt mal, und du dich als Nicolas Cage-Fan und Zuschauer dann erstmal fragt, wo ist denn jetzt Nicolas Cage? Wann kommt der dir hier? Und dann hast du ihn und dann ist er halt erstmal dieser ganz normale Familienvater mit sehr vielen Problemen, aber dann ist ja auch dieser Fokus auf den Problemen der Familie. Die Mutter, die jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr für Sex, also dass sie keinen Sex mehr hatten in der Beziehung, weil sie nicht mehr will, seit sie ihre Brust verloren hat. Und du diese ganzen Geschichten halt aufmachst, die dann auch ohne Nicolas Cage funktionieren. Das fand ich ganz gut. Wobei es halt natürlich dann auch in der zweiten Hälfte den Payoff gibt. Und der Regisseur wollte ja immer Nicolas Cage. Er hat auch wohl Nicolas Cage einfach als einzige Regieanweisung mitgegeben. Spiele so wahnsinnig wie vor 30 Jahren in Vampire's Kiss und alles andere. Dann geht alles, dann klappt alles.
Wie fandet ihr dann diese ganzen Horrorelemente des Films, die ganzen, Eva, du hast es zum Anfang schon gesagt, es gibt ja auch sehr viele gute praktische Effekte, die halt eben an Filme wie Carpenter's The Thing oder auch Die Fliege so ein bisschen, yeah, also so dieses ganze Körperverformungs-Horror-Zeugs, ohne jetzt zu viel zu verraten. Wie fandet ihr denn so den Horroraspekt des Films?
Sehr gut, überraschend gut. Also, so sehr ich kein Fan war von den CGI-Effekten und so sehr mich das halt auch gegen Anfang noch gestört hat, dass da halt niemand darauf reagiert, dass sie offensichtlich wo hocken, wo was Fürchterliches passieren wird, umso cooler fand ich dann diese ganzen Körperhorror-Aspekte. Also es gibt eine Szene, ich möchte jetzt nicht verraten, ich weiß nicht, wie viel spoilern wir hier oder wie viel wir nicht spoilern, deswegen gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher.
Genau.
Aber es gibt halt so ein paar Verformungen, die man sieht, die echt gut in Szene gesetzt worden sind, wo echt gutes Make-up auch verwendet wurde. Und ich finde, da hat man auch gut, gerade von einem Film, wo ja die meisten Horror-Effekte eigentlich untermalt sind von so einem lila Licht und solchen bunten Farben, gibt es dann auch Momente im Dunkeln, wo man dann auch mal schön mit Schatten spielen kann. Und da fand ich, gab es 2 Momente, die echt heftig waren, die mich gekriegt haben, muss ich sagen.
Björn, wie sieht's bei dir aus?
Ja, Ja, und ich fand halt auch ganz gut, dass das halt, es war halt, das muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn man Horror sagt, denken die Leute ja oft dran, es ist ja jetzt kein Gruselhorror. Es ist jetzt ja nicht, dass du dich die ganze Zeit erschreckst und richtig, dass da irgendwie Jump Cuts und dass du, ist ja alles nicht, sondern es ist ja wirklich mehr so die ganze Stimmung und dann hast du halt diese Body-Horror-Elemente und ich fand die, das hat halt alles auch super zusammengepasst und auch wirklich richtig funktioniert. Und du hattest halt immer dieses Gefühl der Bedrohung von dem ersten Moment an, wenn diese Sache aus dem All da runterkommt und du merkst halt, dass da ist, weil du halt immer dieses Unterschwellige hast und du wusstest aber auch nie, wo kommt die Bedrohung jetzt genau da her, also wenn man halt sich, wie ich, nicht mit der Kurzgeschichte vorher beschäftigt hat, steigen da jetzt irgendwann plötzlich Aliens aus dem Wald, drehen die Leute durch und bringen sich alle gegenseitig um und so, du hast halt immer alle Optionen offen gehabt.
Ja. Was ich ja sagen muss, es gibt zum Ende, gibt es ja so eine kurze Szene, wo wir einen Einblick von dem gewinnen, woher diese Farbe kommt. Das ist was, das hast du in der Kurzgeschichte nicht. Also in der Kurzgeschichte bleibt es halt einfach irgendein unbekanntes Etwas, was aus dem All gekommen ist. Wir können es nicht erklären. Gut, im großen Universum des H.P. Lovecraft weiß man natürlich, dass es da draußen irgendwie andere Götter und Wesen gibt und sowas alles. Da kann man sich das eher so zusammenreimen. Jetzt wäre meine Frage an euch beide. Fandet ihr das gut, dass es diese Szene gab, wo man quasi einmal kurz sieht, okay, das war ja so die kleine Erklärbär-Szene für den Film. Okay, das ist diese Farbe, daher kommt sie und deswegen ist sie jetzt hier.
Also ich hätte sie jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich fand sie nicht störend, weil sie war jetzt ja auch nicht sehr lange und sie hat sich ja gut in dem Moment eingefügt in den Film, weil es halt auch in dem Moment ja mit dem Wahnsinn der Figuren ein bisschen kombiniert war. Es war jetzt nicht plötzlich eine Außenperspektive, dass wir gesagt haben, hier Zuschauer, wir zeigen euch jetzt einfach nochmal irgendwie was ist, sondern es hatte ja was mit den Figuren zu tun, um jetzt ein bisschen vage zu bleiben, um nicht zu viel zu spoilern.
Ja, das muss ich genauso unterschreiben. Also ich habe auch Probleme mit Expositionssequenzen, aber es war für mich keine, in diesem Film gibt es keine richtige Exposition. Ich meine, da passiert was, was immer noch, finde ich, Raum lässt für Interpretation. Ich finde, so kann man es am besten im Raum stehen lassen. Und es hat mir ganz gut gefallen. Überhaupt, es gab auch so viele Psychedelic-Aspekte in diesem Film. Ich meine, wir haben auf der einen Seite diesen Body-Horror und auf der anderen Seite haben wir wirklich solche trippy-ähnlichen Effekte, die schon fast was mit Fieberträumen oder Drogenträumen zu tun haben. Und ich fand die auch äußerst wirksam. Und auch den Sound, gerade bei diesen Szenen, dieses Beben, fand ich sehr stark.
Ich muss auch sagen, ich war auch sehr happy, also ich fand die Szene auch wirklich gut. Im Nachhinein habe ich so ein bisschen gedacht, okay, ist das vielleicht einfach auch so ein bisschen eingefügt mit dem Hintergedanken, okay, damit bauen wir schon mal auf. Es gibt da draußen halt noch sehr viel mehr und lieber Kinogänger, Filmgucker, wenn wir demnächst halt noch irgendwie zwei Filme dazu rausbringen, dann wisst ihr schon mal, okay, es gibt Viechzeug auch irgendwie außerhalb der Erde. Macht euch drauf gefasst, dass dann noch viel Schlimmeres kommt oder so. Aber ja, das fand ich halt vollkommen okay, wie Björn schon meinte. So, es ist halt keine ewig lange Szene, sondern sie fügt sich halt gut in die Handlung gerade mit ein.
Ja, man muss mal abwarten, wie die beiden anderen Filme dann verbunden sind, ob das vielleicht wirklich ein Universum wird oder ob einfach die Trilogie ist, dreimal Lovecraft. Aber soweit ich es verstanden habe, das kannst du dann ja wahrscheinlich bestätigen, sind bei ihm die Bücher schon sehr verbunden. Also das ist ein bisschen wie bei Stephen King auch, wo es ja auch oft Verweise gibt, dass das alles in derselben Welt spielt und so weiter. Und das gibt es bei Lovecraft ja scheinbar auch, dass da viel...
Ja, genau, dieses Bindeglied ist halt dieser Mythos der alten Götter, die halt irgendwann aus dem All irgendwie auf die Erde gekommen sind. Und die Storys an sich haben halt nicht wirklich viel miteinander zu tun, außer dass halt einzelne Geschichten immer wieder diesen Cthulhu-Mythos weiter aufbauen und ausbauen. Und da gibt's halt zig verschiedene Storys über verschollene Städte, die gefunden werden, wo dann irgendwie noch diese tentakelartigen Diener, Sklaven dieser älteren Götter irgendwie rumwuseln. Das ist ja zum Beispiel dieses Berge des Wahnsinns, was Guillermo del Toro verfilmen wollte. Da findet ja so eine Gruppe von Forschern, ich glaube in der Antarktis oder beziehungsweise unter der Antarktis, irgendwie so eine riesige große Stadt, wo halt früher diese alten Götter gelebt haben, die dann irgendwie alle irgendwie so quaderröhrenförmig ausgesehen haben und so. Also da ist schon eine Mythologie da, die man irgendwie ausbauen kann, um da wirklich was riesig Großes eigentlich draus zu machen. Also ich bin jetzt schon sehr, sehr heiß drauf, weil ich muss einfach sagen, die Farbe aus dem All war ein geiler Auftakt und auch eine schöne Verfilmung von Lovecraft, weil es auch so dem Stil von Lovecraft irgendwie treu geblieben ist. Wie du schon sagtest, Yves, so dieses Psychedelic, so nicht genau greifen können, was es ist, so diese ständige Bedrohung ist halt immer da, fand ich richtig, richtig gut. So, damit würde ich sagen, sind wir bei Die Farbe aus dem All zu dem Punkt gekommen, wo jeder hier nochmal irgendwie seine Wertung loswerden lassen kann. Die Filmstarts-Wertung ist eine 4-Sterne-Wertung, wo es quasi heißt, blutig, gruselig und herrlich skurril. Ja, denn ich fange mal bei Yves an, als kein Filmstartler. Was würdest du dem Film geben und wie ist so dein abschließendes Fazit?
Ich würde ihn weiterempfehlen. Also ich würde ihn trotzdem auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich finde, es ist ein Film, den man trotzdem gesehen haben sollte und sich selber so eine Meinung bilden sollte, weil es ist definitiv kein 0815-Film. Wenn ich bin jetzt zu Gast bei Filmstarts und wenn ich jetzt eine Sternewertung geben sollte, dann würde ich vielleicht eine 3 von 5 geben. Okay. Also ich fand ihn, also positiv am Ende schon, aber so ein paar Probleme hatte ich durch und durch immer mal wieder. Hm. Ja. Aber empfehlenswert, empfehlenswert.
Okay, Björn, was ist deine Wertung?
Also ich schließe mich den 4 Sternen der Filmstarts-Kritik an. Bin persönlich schon sehr gespannt, den demnächst ein zweites Mal jetzt zu schauen, wenn er jetzt auch auf DVD und Blu-ray erhältlich ist. Und bin auch sehr gespannt, wie dieser Film seinen weiteren Weg machen wird. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich auch so ein Kultklassiker in bestimmten Kreisen in ein paar Jahren wird. Genauso, aber dass ganz, ganz viele Leute sagen werden, was ist denn das für ein Scheiß? Und was habe ich denn da geschaut? Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also sollte man auch dazu sagen, es ist halt wirklich nochmal, es ist kein klassischer Horrorfilm, das ist kein 0815-Kino.
Ja, aber ich finde, gerade in den letzten Jahren haben es ja die Slowburn-Horrorfilme geschafft, wieder so eine tolle Rückkehr zu haben. Absolut, und das beste Beispiel war für mich persönlich Hereditary.
Der also übrigens hier auch, das haben wir nämlich gar nicht erwähnt, die Musik bei diesem Film ist auch super. Und das ist ja auch derselbe Komponist wie Hereditary.
Oh, ah, siehst du, ja. Wieder, noch wieder was dazugelernt. Ja. Also ich würde mich auch den 4 Sternen anschließen. Ich würde als großer Lovecraft-Fan sogar noch den Schritt weitergehen und auch 4,5 geben, weil ich wirklich schon lange, lange, lange darauf gewartet habe, dass man Lovecraft mal gut verfilmt. Und ich weiß, es gibt ja von Die Farbe aus dem All, gibt es ja, glaube ich, so 4 oder 5 andere Verfilmungen. Es gibt sogar eine deutsche Verfilmung, wenn mich nicht alles täuscht, die einfach nur Die Farbe heißt. Die muss ich mir vielleicht irgendwann auch mal anschauen. Aber gerade bei Lovecraft habe ich mir immer gedacht, Mensch, jetzt, wo wir anfangen, so diese ganzen Marvel-Kino-Universen irgendwie aufzubauen, da muss es doch mal irgendjemand schaffen, mal so ein Cthulhu-Universum aufzubauen mit diesen ganzen verrückten Göttern und Viechern aus diesem Lovecraft-Universum und das irgendwie gut in unsere Zeit zu übertragen. Da bin ich sehr gespannt. Vor allem, ich lese gerade, witzigerweise, ein Buch namens Lovecraft Country von Matt Ruff, was demnächst wohl als Serie in Zusammenhang mit J.J. Abrams und Jordan Peele verfilmt werden soll für HBO. Und das ist so ein sehr cleverer Mix aus Lovecraft, aber gleichzeitig auch so diesen politischen Themen, die ein Jordan Peele ja immer aufgreift mit die afroamerikanische Kultur in Amerika. Und es spielt auch in den 50er Jahren und da wird halt auch sehr viel mit diesem ganzen Rassenhass gespielt. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil das auch irgendwie super aufwertet, was Lovecraft irgendwie angefangen hat. Deswegen für mich als Lovecraft-Fan war das eine sehr, sehr coole Verfilmung. Gerade auch wegen Nick Cage. Und damit jetzt die Überleitung zu unserem zweiten Thema, weil wir wollen uns diesem Ausnahmeschauspieler, nenne ich ihn jetzt mal, ein bisschen mehr widmen. Er ist Oscar-Preisträger, er macht irgendwie gefühlt zigtausend Sachen. Er ist so ein großer Elvis-Fan, dass er sogar die Tochter von Elvis Presley geheiratet hat. Also irgendwie noch krasser kann man da das nicht treiben. Deswegen jetzt mal meine Frage hier an meine beiden Gäste. Was ist es denn, was für euch Nick Cage ausmacht?
Meinst du jetzt direkt das Schauspiel, das Overacting? Meinst du, was eine tolle Nick Cage Overacting-Performance ausmacht?
Nein, was Nick Cage an sich ausmacht. Okay. Also wenn du sagst, es ist schon das Overacting, dann gerne auch mehr dazu.
Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, das ist eine mathematische Formel.
Oh, jetzt kommt's.
Also ich glaube, du brauchst etwa 40% Augen aufreißen. Mhm. Das kann keiner so gut wie er. Du brauchst 30% Grinsen, wo die Zähne schon fast aus dem Gebiss rausbrechen von den Muskeln, die du da anspannst. Und du brauchst dann noch das Gefuchtel, das ich gerade einstelle, weil ich nicht gegens Mikrofon hauen will.
Sehr brav übrigens.
Sehr brav, noch nicht einmal passiert. Und dann brauchst du halt ein Schimpfwort nach dem anderen, das aber gut platziert und schon fast gesungen aus einem Nicolas Cage-Mund kommt. Und wenn du dann auch noch es schaffst, einen perfekt fürchterlichen Southern Akzent zu probieren, den er nicht kann, hast du Con Air.
Okay, Björn, wie sieht's bei dir aus mit Nick Cage?
Ich bin eigentlich immer dagegen, Nicolas Cage nur auf so Overacting zu reduzieren. Ja, also es ist ein großer Teil mittlerweile seines, beziehungsweise nicht nur mittlerweile, schon seit seinem allerersten Film war das so. Es ist auch so bekannt geworden. Also für mich ist Nicolas Cage, da würde ich auch keine Anführungszeichen drum machen, ein Ausnahmeschauspieler und auch einer der besten, die es überhaupt gibt. Und er hat halt diese Möglichkeit, also Nicolas Cage kann einen Psychopathen spielen und der konnte aber auch früher auch so einen romantischen Liebhaber spielen. Und er kann halt vor allem, das ist ganz selten, er kann beides im selben Moment tun. Also ja, ja. Du hast bei Nicolas Cage immer das Gefühl, dass es halt auch kippen kann und voll. Und er macht es auch. Und was man auch Nicolas Cage anrechnen muss, der dreht ja momentan so 5 Filme im Jahr. Und auch natürlich ist da Geld sicher ein sehr entscheidender Faktor, ohne jetzt in seinem Privatleben zu weit abschweifen zu können. Er hatte halt so ein paar finanzielle Probleme, als die Immobilienblase geplatzt ist und er sehr viele Häuser und Schlösser und so weiter besessen hat. Aber Nicolas Cage ist kein Schauspieler, der sich nur den Paycheck abholt. Also ist kein wie Bruce Willis oder so. So Nicolas Cage, du hast halt bei jeder Rolle das Gefühl, er lebt und liebt diese Rolle und geht da einfach auf und bringt halt alles, was er hat, zum Filmprojekt. Und manchmal könnte man sich denken, er bräuchte vielleicht auch mal einen Regisseur, der ihm ein bisschen mal Widerworte gibt und ein bisschen vielleicht auch zügelt im einzelnen Moment, weil es halt diese Momente gibt, wo er dann zu sehr overactet, aber es passt halt natürlich sehr, sehr oft super zu seinen Figuren. Und Ethan Hawke hat mal gesagt, dass Nicolas Cage neben Marlon Brando für ihn der größte Schauspieler aller Zeiten ist, weil er auch der erste sei seit Marlon Brando, der Schauspielerei eine komplett neue Facette dazu gewonnen hat. Gefügt hat, die vorher noch keiner gemacht hat und die halt keiner kannte. Und das wäre halt, dass man es halt schafft, dass Nicolas Cage halt nicht so natürlich reduziert spielt, wie das halt viele wollen, weil viele versuchen immer alles zu reduzieren, das soll alles ganz realistisch wirken. Und Nicolas Cage hat halt immer so einen Hang zur Exaltiertheit, zur Präsentation. Also bei ihm ist es halt auch das Schauspieler ist immer wie auf einer Bühne und er ist halt, es ist eine Nicolas Cage Show dann und das stimmt und dafür liebe ich ihn aber auch.
Ja, das wollte ich gerade sagen. So, er spielt immer so, als würde er Theater spielen. Ja. So, ne? Also so wirklich ja. So, er ist laut, er ist expressiv und so, wenn ein Nick Cage vor die Kamera tritt, dann weißt du auch, dass ein Nick Cage da ist. Aber genau wie du auch meintest schon, Björn, es ist schon faszinierend, was er für unterschiedliche Rollen auch einfach sich annimmt. Also da ist ja wirklich irgendwie gefühlt alles dabei, was man sich nur irgendwie in so einer Schauspielkarriere vorstellen kann. Klar, im Moment macht er halt irgendwie sehr, sehr viel so Direct-to-DVD-Sachen, die halt nicht erst noch irgendwie groß ins Kino kommen, aber selbst da sind ja dann doch immer wieder so absolute Perlen dabei. Ich weiß zum Beispiel, wir hatten ganz früh auf Filmstadt, gab es mal diese Rubrik, dieses Videoformat, die Heimkino-Ecke. Da haben Yves und ich immer jede Woche irgendwie so diese VOD-Titel irgendwie durchgeforstet. Und dann war auch mal ein Nick Cage-Film mit dabei namens Joe.
Wo Nick Cage
so einen alten, grummeligen Einsiedler spielt. Und da habe ich nur gedacht, so, wow, da siehst du dann wieder den Nick Cage, der wirklich in seiner Rolle aufgeht und der halt da dann auch wieder gezeigt hat, okay, er kann halt auch diese dramatischen Rollen spielen, er kann halt auch eher diese ruhigeren Rollen spielen und es muss nicht automatisch, nur weil Nick Cage draufsteht, der absurdeste, bescheuertste Film aller Zeiten sein.
Ja, da möchte ich auch nochmal revidieren. Also ja, ich liebe sein Overacting und ja, meine Beschreibung davor mit der mathematischen Formel war im Grunde genommen seine Performance in Face-Off, die übrigens großartig ist und da lasse ich auch nichts drauf kommen, okay. Aber es gibt auch dann Rollen wie Matchstick Man, die richtig gut und richtig dramatisch sind. Dann gibt es Rollen, ich fand ihn ja großartig in Lord of War.
Mhm.
Also er kann halt alles, aber klar hat er einen berühmt-berüchtigten Ruf des Overactors, aber wenn schon Overacting, also dann wirklich alles raus und dann wirklich, dann spiel mit deinem ganzen Körper und dann schau so aus, als wenn dir die Augen gleich aus dem Kopf fliegen, weil das kann er, aber er kann halt auch sehr sentimentale, sehr ruhige, sehr gediegene Rollen. Ich meine, es gab einen Film in den späten 90ern oder mit 90ern mit ihm und Meg Ryan, Stadt der Engel. Und das ist so eine richtige, schöne Liebeschnulze.
Und ich muss sagen, ich kann es ja jetzt hier in der Privatsphäre dieses Podcasts verraten. Ich liebe diesen Film. Ich habe diesen Film damals zweimal im Kino gesehen. Und da war ich keine Ahnung, wie alt muss ich da gewesen sein? Vielleicht so 13, 14 oder so. Und selbst damals fand ich den schon toll. Ja, gut.
Dann mache ich das nächste Geständnis. Ich habe Stadt der Engel nicht gesehen, weil es ist ja ein Remake von Der Himmel über Berlin.
Genau.
Ich habe mir den aufgehoben, weil ich halt mir einfach nicht vorstellen kann, bis als letzten Nicolas Cage-Film. Also Nicolas Cage steht ja jetzt kurz davor, seinen 100. Film zu machen. Also er steht irgendwie bei paar 90 und in dem Tempo, das er momentan macht, ist das spätestens 2021 soweit. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich alle Nicolas Cage-Filme, die da sind, geschaut habe, dann schaue ich Stadt der Engel. Und darauf
warte ich halt. Also du darfst jetzt keinen Film wie Der Himmel über Berlin erwarten, ne? Also das
ja, ist, natürlich nicht. Mir ist das sehr klar, in welche Richtung das geht. Aber es sind noch 20 andere Cage-Filme ungefähr, die ausstehen bei mir. Ich bin jetzt knapp bei der 70, glaube ich, die ich geschaut habe. Also muss es noch ein bisschen warten, bis Dings kommt.
Da bin ich ja wirklich froh, Björn, dass es jetzt geklappt hat, dass du heute auch in diesem Podcast dabei sein kannst, weil ich habe mal so geguckt, also ich weiß nicht, Nick Cage, wie du schon sagst, hat ja schon an die 100 Filme gemacht. Ich habe zwar, glaube ich, viele so die bekannten Filme davon gesehen, aber glaube ich längst nicht so alle. Deswegen finde ich es sehr gut, dass wir jetzt so ein bisschen in unsere Kategorien übergehen. Bester Film, schlechtester Film, absurdester Film, Geheimtipp. Fangen wir mal an. Ich fange mal, Björn, ich heb mir dich für den Schluss auf und okay. fang mal mit Yves an. Yves, was ist denn so der beste Nick Cage-Film, so der Nick Cage-igste Nick Cage-Film, den man guckt?
Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Okay?
Das sind zwei ganz
na, okay, gut, dann der beste Film. Der beste,
das ist so schwer. Also ich liebe Lord of War. Ich liebe auch Matchstick Man und das sind halt auch zwei Performances. Also bei Matchstick Man ist es auch wieder in einer gewissen Form Overacting, aber das ist dramatisches Overacting, weil er Zwangsneurosen hat und da lachst du nicht wirklich drüber und du lachst auch nicht mit ihm, weil er spielt das halt so gut und du leidest halt wirklich mit dem Typen, der alle zwei Sekunden nochmal über den Tisch wischen muss oder dreimal die Tür zumacht, bevor er rausgeht. Das fand ich einen fantastischen Film. Aber wenn wir über den Nick Cage...
Nein, wir bleiben erstmal beim besten Film. Also du sagst,
Es muss für mich entweder Lord of War oder Matchstick Man sein. Ich werde jetzt die beiden da einfach einloggen, okay, und cheaten.
Gut, er cheatet mal wieder, aber Gäste dürfen auch cheaten. Ich glaube, für mich so der krasseste Film, den ich mit ihm gesehen habe, dürfte wahrscheinlich, ist vielleicht auch so eine Cheat-Antwort, aber ist Leaving Las Vegas. Das ist ja auch der Film, für den er den Oscar bekommen hat, meine ich, das erste Mal.
Ja.
Wo er ja diesen alkoholkranken Spieler da in Las Vegas spielt. Das fand ich krass, weil das war halt wirklich so ein, und es ist halt mittlerweile auch echt schon lange, lange her, dass ich diesen Film gesehen habe, aber irgendwie hat sich der trotzdem so eingebrannt, weil es irgendwie, klar, wenn wir jetzt wieder über das Overacting sprechen und so, aber es ist schon irgendwie eine passende Rolle für so einen Typen wie Nick Cage, der da halt wirklich in diesem Alkoholsuff halt irgendwie halt wirklich aufgeht und kaputt geht und dann auch die ganze Performance zusammen mit, ich glaube, es ist Elizabeth Shue, sehe ich das richtig? Mhm. Ja, genau. Fand ich halt auch toll, wie sie halt die ganze Zeit verzweifelt da irgendwie versucht, ihn da aufzubauen und an seiner Seite zu sein. Also das ist, glaube ich, für mich so der beste Nick Cage-Film. So, jetzt Björn, jetzt bin ich gespannt, was bei Björn ist.
Ja, wenn du mit dem Film kommst, für den er den Oscar gewonnen hat, dann gehe ich mit dem Film weiter, für den er nochmal nominiert wurde danach, und zwar Adaptation. Ist wirklich mein Favorit von allen Filmen, in denen er mitgespielt hat. Nicolas Cage spielt dort den berühmten Drehbuchautor Charlie Kaufman, der nach Being John Malkovich den Auftrag hat, ein Buch zu adaptieren, aber einfach nicht weiß, wie er anfangen soll. Und Nicolas Cage spielt in dem Film auch noch Charlie Kaufmans fiktiven Zwillingsbruder, den es in Wirklichkeit nicht gibt, der auch anfängt, jetzt Drehbücher zu schreiben, weil sein Bruder so berühmt ist und aber in den Augen seines Bruders den größten Trash schreibt, weil er halt einfach seine Lieblingsfilme ein bisschen mehr zusammennimmt und vermengt und so. Und das ist eine wunderbare, auch sehr tragische Geschichte und ist aber auch einer der Fälle, wo Nicolas Cage, obwohl er diese Doppelrolle hat und diese zwei sehr unterschiedlichen Zwillingsbrüder spielt, trotzdem gerade nicht über die Grenzen overacted, weil auch da, glaube ich, sehr stark der Regisseur Spike Jonze ihn eingefangen hat. Also da gibt es auch auf den Extras auch so ein paar Aussagen dazu, wo halt wirklich an den ersten Tagen er Cage immer wieder gesagt hat, ja, 5% runter, 5% runter, das reicht auch noch für die Figuren. Und das zeigt halt auch, dass halt so ein großartiger Schauspieler wie Nicolas Cage ist. Und das trifft ja auch für alle anderen Größen zu. Also ich habe Marlon Brando ja vorhin schon genannt, der ja auch zwar immer großartig ist, aber nicht immer großartig im Dienst des Films. Und wie wichtig halt ein Regisseur auch einfach ist, der den Schauspieler einfängt. Sonst hast du halt noch viele Filme, in denen Nicolas Cage großartig ist, aber halt nicht unbedingt den Film nutzt. Ja, und aber, das ist bei Adaptation meiner Meinung nach das genau ideal auf den Punkt alles.
Ja, Adaptation finde ich auch ein super Film. Gerade auch diese Doppelrolle, aber auch der Film an sich selbst. Also das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, klar ist schon so ein Nick Cage-Film, aber halt auch der Film selber ist einfach unglaublich gut. Also wir erleben ja dann auch noch die fiktive Geschichte des Romans, wie wir dann auch noch irgendwie erleben und so. Das ist ja dann auch mehrere Zeitebenen und Erzählebenen. Unglaublich toller Film. Also den
und, kann... Ja, genau. Du hast also bei Adaptation ist auch einer der besonderen Filme, wo Nicolas Cage nicht der Verrückteste ist, weil du hast als Chris Cooper, diesen völlig durchgeknallten, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Blumensammler. und der ist halt, und der spielt das auch nochmal in drei Leveln über Cage. Und du hast dann um den Cast halt, du hast dann noch so Leute wie Meryl Streep und Tilda Swinton, die diesen Film halt einfach sensationell machen. Aber das ist halt auch schon was Besonderes, dass es einen Cage-Film gibt, in dem er nicht die durchgeknallteste Figur ist.
Ja, gut, damit haben wir die besten Filme durch. Machen wir mal schlimmster Nick Cage-Film.
Oh, The Wicker Man. The Wicker Man. Also The Wicker Man ist der schlimmste Nick Cage-Film, der aber dank Nick Cage irgendwie noch Spaß macht. Es ist für mich The Happening, so ein bisschen. Es ist auf einem Level. Es ist so ein Film, den ich, der nicht als Komödie geplant war, aber aufgrund von sehr, 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 sehr merkwürdigen Szenen, sehr, sehr, sehr merkwürdigen Dialogen, irgendwie zu so einem Kultfilm wurde, aber aus all den falschen Gründen. So ähnlich wie The Room, so ähnlich wie The Happening, so ähnlich ist auch The Wicker Man. Ich meine, wenn Nicolas Cage da in diesem Dorf ankommt und da zwei alte Damen, die ganz offensichtlich zu einem Kult gehören, einen blutigen Sack hinter sich herziehen, das ist eine Blutlache, wer guckt die an und fragt, was habt ihr da drin? Ein Hai? Ich weiß aber, was ist das für eine Frage? Was ist da gerade passiert? Was? Und das ist der ganze Film, ist so, es gibt eine Szene, wo er ein Bärenkostüm anhat und einer von denen eine knallt als Bär. Und
ich bin jetzt schon sold, ehrlich gesagt.
Also dieser Film war ein riesengroßes WTF über meinem Kopf, ganze Zeit. Und ich fand ihn eigentlich auch total furchtbar, aber auch irgendwie total großartig. Und ja, das ist ein Kultfilm aus all den falschen Gründen, aber manchmal passiert es ja auch so. Ich meine, schaut euch The Disaster Artist an und ihr wisst ganz genau, dass es auch sowas gibt.
Den habe ich tatsächlich nie gesehen, weil ich habe halt auch immer gehört so, Wicker Man, wenn überhaupt, dann nur das Original bitte gucken. Das ganze Ding da mit Nick Cage soll halt irgendwie furchtbar sein.
Ist
aber
auch.
Ja, ich kenne diesen Film, glaube ich, auch nur hier anhand der Memes mit diesem the Beast, ja, Hilfe und keine Ahnung was. Also das ist irgendwie so ein Film, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Björn, was ist denn dein schlimmster Nick Cage-Film?
Also ich würde jetzt einen Film nehmen, der wirklich schlimm ist. Also beziehungsweise ich müsste eigentlich hier Wind Talkers nehmen von John Woo, weil ich den ganz, ganz fürchterlich damals fand, als ich ihn im Kino geschaut habe. Einfach super blatt und super langweilig. Aber ich kann mich an den kaum erinnern, daneben dran. Das ist jetzt fast, bei Monika lief der im Kino, ist ja 15 bis 20 Jahre irgendwie her. Deswegen würde ich eher einen aus der jüngeren Direct-to-DVD-Vergangenheit von ihm nehmen. Und zwar Tödliches Verlangen heißt der.
Nicht gesehen.
Nicolas Cage spielt ein ein Mann, der halt mit seiner Frau Kinder wünscht und sie können aber keine bekommen, also es klappt halt einfach nicht. Sie adoptieren deswegen ein Kind und es drängt sich noch so eine weitere Frau in ihr Leben, die sie halt auch ein Kind dabei hat und die am Anfang so auf beste Freundin ist, aber man merkt dann nach und nach ein bisschen, dass die so eine Psychopathin ist und sie soll dann ausgerechnet noch eine Leihmutter für sie werden. Und Nicolas Cage hat in diesem Film, also der Film sieht von der Optik und allem aus wie so wirklich billiges amerikanisches Spartensender-Mist. Also dass der überhaupt, keine Ahnung, mit was für ein Budget da gedreht wurde. Und Nicolas Cage ist in diesem Film wirklich komplett verschenkt. Also das ist, und das ist auch einer von zwei Filmen, die ich bisher kenne, bei denen ich wirklich den Eindruck habe, ihm war es scheißegal. Er hat sich da da mitgemacht, weil er eine Sexszene mit der jungen Schauspielerin hat oder so und das Geld gab. Also keine Ahnung. Also das ist wirklich der Film, wo ich... Und deswegen ist das halt... Also wenn es andere Cage-Kompletisten draußen gibt, die wie ich das Ziel haben, irgendwann alle Rollen, alle Filme gesehen zu haben, den könnt ihr im Zweifelsfall euch auch schenken.
Aber trotzdem, Björn, darf ich nochmal fragen, deine Meinung zu The Wicker Man? Hast du ihn gesehen?
The Wicker Man habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Der ist auch noch bei den paar 20, die ich noch nicht kenne.
Oh Gott, Björn, das musst du nachholen und dann musst du mir privat sagen, was du davon hältst, weil da bin ich wahnsinnig gespannt. Das ist ein Film, ich empfehle ihn trotzdem weiter. Also er ist nicht gut. Ich mache nochmal an alle Zuhörer, er ist nicht gut. Aber man kann auch Filme empfehlen, die nicht gut sind. Das ist einer davon.
Wobei, also es gibt ja auch, also es gibt für mich jetzt zum Beispiel aus Cages Filmografie, auch aus den letzten 1-2 Jahren, Between Worlds heißt der so ein bisschen ein, der ist, wenn man da rangeht und überlegt, dann ist das eigentlich ein schlechter Film. Also Nicolas Cage spielt so einen wirklich abgehalfterten Trucker, der zufällig auf so einem Rastplatz eine Frau trifft, die von Franka Potente übrigens gespielt wird, die glaubt, dass sie, oder nicht nur glaubt, sondern dass sie irgendwelche Kräfte hat, mit denen sie mit dem Totenreich kommunizieren kann, was für ihn ganz gut ist, weil seine Frau ist tot und er trauert ihr nach und ist seitdem halt dieser Alkoholiker-Tracker und macht dann halt so ein Ritual mit ihr. Und ihre Tochter liegt gerade im Koma, deswegen macht sie auch dieses Ritual. Und dann nimmt der Geist von seiner Frau Besitz vom Körper der Tochter. Was aber halt erst nach und nach, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber das kann man halt sagen, rauskommt. Und dann leben die da halt zu dritt zusammen und die Tochter / Frau von ihm schmeißt sich an ihn ran. Und die beste Szene, eine der Szenen, weswegen man diesen Film sehen muss, es gibt so eine Sexmontage, wo Nicolas Cage in verschiedenen Positionen Sex mit ihr hat und dabei ein Buch ihr vorliest. Und das Buch, auf dem Buch steht,
tut mir leid, sind die Björn, Memoiren tut mir leid, von Nicolas Cage. Du beschreibst gerade keinen schlechten Film. Du beschreibst gerade einen Film.
Ja, ich sag ja.
Ich müsste
ja,
jetzt eigentlich direkt aufhören jetzt zu arbeiten und ich müsste jetzt eigentlich nach Hause gehen und diesen Film gucken.
Ja, absolut, also wirklich, ich habe diesem Film auch 3 Sterne gegeben.
8
also, ich
Sterne mag von 5.
Aber er ist per se, ist das ein Film, wo viele sagen würden, und das hat so ein bisschen deine Wickerman-Beschreibung. Ein bisschen,
okay, dann nenne ich auch einen, den ich einfach nicht gut finde, aber auch nicht, er ist nicht so gut, dass er ist nicht so schlecht, dass er gut ist, sondern Nicolas Cage-Film, der sogar noch ein Blockbuster war und im Kino war. Das war Knowing. Den fand ich richtig schlecht mit Rose Byrne. Das Interessanteste an dem Film war, wie Nicolas Cage sich auf der Comic-Con verhalten hat. Das war das Beste am ganzen Film, weil er ist vorher zu Rose Byrne gegangen und hat gesagt, I'm gonna do this whole interview without saying I or me. Und dann hat er irgendwie, keine Ahnung, von sich in dritter Person gesprochen. Und das war das Beste am Film. Aber der Film an sich, ich fand den nicht gut.
Jetzt muss ich ja reingrätschen, weil den Film mag ich sehr, sehr gerne.
Wow.
Tatsächlich, ich gehöre zu diesen wenigen Leuten, die den Knowing tatsächlich ganz gut finden. Ich sehe auch einen Film von hier Alex Proyas, hier gedreht, der Regisseur von The Crow und Dark City. Und ich weiß nicht, ich weiß noch ganz genau, ich habe Knowing so in so eine Art Doppelpakt mit Next geguckt.
Next ist der Hammer.
Den wollte ich jetzt gerade noch erwähnen, der passt da so
und,
ein bisschen.
Next ist super.
Da sieht der, kann er ja irgendwie in die Zukunft sehen.
Aber nur 27 Sekunden.
und Next war wieder so ein Film, den fand ich richtig scheiße.
Oh, großartig.
Aber Knowing fand ich gut. Aber Next wäre jetzt noch nicht mein schlechtester Nick Cage-Film. Und es tut mir so ein bisschen schwer, das zu sagen. Aber welchen ich ganz, ganz schlimm finde, ist Ghost Rider. Also dieser Nick Cage-Versuch, halt jetzt irgendwie so ein Marvel-Comic-Charakter zu sein. Und er spielt dann halt diesen Ghost Rider, der mit seinem Feuerfahrrad, das wäre wenigstens schon wieder lustig gewesen. Nein, mit seinem Feuermotorrad und als, also furchtbarer Film, ganz, den fand ich wirklich, den habe ich damals im Kino gesehen und war dermaßen enttäuscht von dieser komischen, wirren Comic-Version. Dann habe ich ihn irgendwann nochmal im Fernsehen geguckt, weil ich dachte, naja, komm, so schlecht kann er irgendwie nicht sein, aber ach, weiß ich nicht, also
Hand aufs Herz habe ich noch nie gesehen. Also ich habe nur Szenen, ich habe die Trailer gesehen und dachte mir, also Eve, es gibt auch Grenzen. Und dann lief der irgendwann auch im Fernsehen und ich habe irgendwie so 10 Minuten angehabt und habe ich gedacht,
Ich weiß nur, ich habe den zweiten Teil habe ich zum Beispiel nicht gesehen, da weiß ich nur, da gibt es wohl irgendwie eine Szene, wo er als Ghost Rider pinkelt und dann schießt er halt einfach so nur so eine Feuerfontäne halt raus und er strullt dann halt Feuer auf seine Feinde und so.
Das klingt wieder
aber genau
toll.
Da wollte ich jetzt einhaken, weil ich hatte auch erst überlegt, Ghost Rider zu nehmen, weil der erste Ghost Rider Film auch wirklich absolut schlecht ist, aber es gibt halt auch Ghost Rider 2 und Ghost Rider 2 musst du dir anschauen, weil der ist viel, viel besser. Okay. Der ist auch nicht super oder nicht richtig gut, aber der hat halt diese, weil der erste hat das Problem, dass er halt diese abgefahrene Comicfigur und Nicolas Cage hat, aber dann doch irgendwie so ein bisschen ein zahmer Comic-Verfilmung-Dings versucht halt. Und beim zweiten, das ist ja auch von den Regisseuren, die Crank gemacht haben, die Crank-Filme. Und die sagen dann halt, wir haben hier Wahnsinnmaterial, also machen wir auch Wahnsinn. Okay. Und das funktioniert halt super oft auch nicht in vielen Szenen, aber es funktioniert einfach oft genug, um wirklich Spaß zu machen. Deswegen habe ich Ghost Rider nicht genommen, weil ich gedacht habe, dann ziehe ich immer Ghost Rider 2 auch ein bisschen mit in den Dreck und das will ich
okay,
nicht.
Okay, na gut, dann muss ich mir vielleicht Ghost Rider 2 irgendwann nochmal anschauen. Weil,
it's a date.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Gut, so, dann machen wir jetzt mal das, was wir vorhin gesagt haben, so den Nick Cage-igsten Cage-Film, irgendwie den absurdesten, merkwürdigsten Film, keine Ahnung, sucht euch was aus.
Ich hab's. Also es ist eventuell der beste Film, der je gemacht wurde. Und Face Off. Ja.
Ja.
Also sorry. Wer mir jetzt sagt, dass ich falsch liege, wenn das eventuell einer der 5 besten Filme ist, die gemacht worden sind, dann sage ich einfach nö, ihr habt Unrecht, ich habe Recht. Was passiert, wenn du die 2 größten Overactor nimmst?
John Travolta und
Nicolas Cage und sie dazu zwingst, den anderen Overactor zu imitieren. Du kriegst Gold. Ja. Dieser Film ist ein John Woo Film, wie er im Buche steht. Es gibt Slow Motion, es gibt Tauben, es gibt einen coolen Spruch nach dem anderen. Nicolas Cage, wie er in den Spiegel guckt und sich dafür hasst, dass er jetzt aussieht wie Nicolas Cage, weil er eigentlich schon...
Vielleicht sagst du noch mal kurz, worum es geht, okay, für die Leute da draußen, die diesen großartigen Film noch nicht gesehen
haben. Gibt's
falls
nicht.
Das der Fall ist. Also erstmal schaltet ab und guckt den Film. So,
hey, hier wird nicht abgeschaltet.
Zweitens, okay, es geht in dem Film um Folgendes. Wir haben einen gesetzestreuen Polizisten namens Sean Archer.
Gespielt
von John Travolta.
Genau.
Sein Sohn wurde in dem tragischen Land, das sich Flashback-Land nennt, getötet von Nicolas Cage, als er noch einen Schnurrbart hatte, weil er eigentlich Ida schießen wollte. Aber es war auf einem Rummelplatz, der nicht besucht war, außer von John Travolta und seinem... Es ist toll. Okay. Und jetzt, Jahre später, will John Travolta diesen Terroristen namens Caster Troy immer noch dingfest machen. Und ihm gelingt es, ihn auszunocken, aber er wird noch künstlich am Leben gehalten, weil sein Bruder, ja, der Bruder von Caster Troy, der hat Informationen bezüglich einer Biowaffe, die irgendwo versteckt ist. Und deswegen überlegt sich eine Special Unit eine ganz tolle Strategie. Und zwar nimmt man das Gesicht von Nicolas Cage, packt es auf John Travoltas Gesicht, also ersetzt es, ersetzt sogar den Haaransatz und die Stimme, aus irgendeinem Grund auch die Größe, wie das möglich ist, verstehe ich bis heute nicht, also es ist einfach so. Und man schleust ihn ein in dem Super Alcatraz-Gefängnis. Alcatraz übrigens, oh, wir haben The Rock nicht erwähnt, aber okay, gut. Kennst du den Rocketman? Das ist der Rocketman. Und er muss dann dort rein und Informationen aus seinem Bruder rauskriegen. Das Schlimme ist allerdings, dass der echte Nick Cage aus seinem Koma erwacht und nun diese Chirurgen dazu zwingt, ihn zu John Travolta zu machen. Das heißt, er bondet mit John Travoltas Frau und sogar mit der Tochter und so weiter, Sean Archer in die Welt der Kriminellen eintaucht und dort gefeiert wird als Caster Troy. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, ist das beste, monumentalste Aufeinandertreffen. Vergiss Darth Vader und Luke Skywalker. Vergiss The Dark Knight und Joker. Alles aus dem Fenster schmeißen. Wenn die beiden sich treffen, meine Güte.
Den Film habe ich damals schon im Kino gesehen und habe ihn so dermaßen abgefeiert. Das ist wirklich die cageigste Rolle, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und ich meine, jetzt ist es natürlich, du hast es jetzt so ein bisschen sehr schön überspitzt dargestellt, wie der Film ja auch ist.
Ich habe es nicht überspitzt dargestellt.
Aber es ist ja trotz allem, finde ich, auch immer noch ein guter John-Woo-Film mit richtig geiler Action und tollen Pistolenkämpfen und keine Ahnung was. Also finde ich auch, das ist für mich so ein 5 von 5 Sterne Film, der eigentlich noch...
Es war
10 von 5.
Ja, ich wollte gerade nur zustimmen. Ich wollte gerade zustimmen, dass das halt natürlich einfach noch, das geht immer ein bisschen unter, ein ziemlich großartiger Actionfilm ist. Und das war ja auch so ein bisschen in der Nicolas Cage Action-Kino hält Zeit. Also es war ja Con Air, The Rock, Face Off, das war ja alles relativ gebündelt beieinander. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute Nicolas Cage damit immer noch verbinden und dann heute sagen, warum macht er das? Ist ja nicht mehr so, wie er damals war. Aber das war halt auch nur eine Phase von ihm. Das hat ihn dann halt nach einer Zeit scheinbar auch gelangweilt und hat dann wieder was anderes gemacht. Und so ist es halt immer bei Nicolas Cage.
Aber fantastischer Film.
Fantastischer Film. Face-Off ist wirklich...
Und wenn die sich zum Schluss noch mit dem Motorboot bekämpfen, in Zeitlupe 80 Meter in die Luft fliegen und am Strand landen und dann eine Harpune zum Einsatz... Sorry, dieser Film ist ein Meisterwerk. Ja. Wir eigentlich hätte es noch einen Podcast geben müssen, nur zu Face-Off.
Können wir bestimmt auch noch einrichten. Also ich meine...
Ich wollte schon sagen, wir werden so viele Filme heute auch gar nicht erwähnen, dass wenn wir jetzt YouTuber wären, okay, ihr seid ja YouTuber, müssten wir jetzt am Ende eigentlich sagen, wenn ihr so und so viele 1000 Likes da lässt, machen wir einen zweiten Podcast, in dem wir noch über zehn weitere Filme reden können.
Das ja mal so ein bisschen YouTube-mäßig aufziehen. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr uns jetzt zuhört und ihr wollt einen Podcast nur, wirklich nur zu Face-Off.
Oh, bitte.
Dann schreibt bitte an leinwandliebe@filmstarts.de und schreibt einfach nur in den Betreff Face-Off. Mehr brauchen wir dann gar nicht. Wenn unser Posteingang dann zugeballert wird, einfach nur mit E-Mails, in denen nichts steht, aber im Betreff steht halt Face-Off, dann verstehen wir diesen Wink mit dem Zaunfall und dann werden wir nur einen Podcast machen, nur zu Face-Off.
Ich setze noch einen drauf. Ich werde diesen Podcast komplett mit der deutschen Nicolas Cage-Synchro-Stimme sprechen. Durchgehend.
Sehr gut. Also wenn das nicht hier so der Appetit hat.
Ein kleiner Teaser?
Ja, bitte.
Dein Mann Sean Archer, Blutgruppe 0 negativ, aber Cancer Troid AB.
Oh, wo?
Wobei, wenn du jetzt Stimme erwähnst, das haben wir nämlich vorhin auch bei Die Farbe aus dem All gar nicht erwähnt, dass Nick und auch jetzt bei Nicolas Cage, dass er ja auch in der Originalversion von seinen Filmen sehr, sehr viel mit seiner Stimme macht. Und gerade jetzt bei Die Farbe aus dem All spricht er ja auch mit einer Stimme, die hat er jetzt in ein paar Filmen benutzt zuletzt, aber die eigentlich auch nicht seine ganz normal ist. Und du hast, Yves, glaube ich, vorhin auch seinen Con-Air-Südstaaten-Akzent und Stimme versucht. Also es ist ja auch ein großer Teil von Nicolas Cages Schauspielkunst, dass er so ein Mann der 20 verschiedenen Stimmen ist, die er je nach Figur einsetzen kann.
I'm gonna take your face off.
Ja, also ja, Face-Off. Also wie gesagt, ne, leinwandliebe@filmstarts.de. Also ich möchte es jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen, aber ich möchte halt erst sehen, dass mein ganzes Postfach einfach voll ist mit solchen E-Mails. Deswegen, und ja, ich schließe mich dem einfach an. Es ist jetzt super billig, das zu sagen, aber ich finde auch, der Nick Cage-igste Film ist für mich einfach Face-Off. So ein Film, jetzt war kurz die Frage auch nach The Rock. The Rock ist so ein bisschen so ein Film, wo ich mich schwer tue, weil ich habe den letztens nochmal gesehen und eigentlich hat nie irgendjemand in diesem Film Nick Cage gebraucht. So, also sie haben Sean Connery gebraucht, der halt weiß, wie man nach Alcatraz kommt, aber eigentlich macht Nick Cage nicht wirklich viel in diesem Film, außer am Ende cool irgendwie zwei Leuchtfackeln in die Luft zu halten. Und
The Rock ist auch nicht over the top genug, um der Nick Cage-igste Film zu sein. Ja. The Rock ist ein echt guter Actionfilm und der macht immer noch wahnsinnig Spaß.
Absolut,
Und Connery und er haben eine Hammer-Dynamik, Hammer-Chemie, das stimmt. Und auch hier Ed Harris als Bösewicht, super. Hat ja auch viele Videospiele beeinflusst sogar, die Szene dort auf Alcatraz. Aber um der Nick Cage-igste Film aller Zeiten zu sein, muss er irgendwo over the top sein und das ist er nicht.
So, gut, jetzt haben wir beide Face-Off gesagt. Ich hoffe, dass Björn jetzt mal irgendwie unser Mind blown wird.
Sag Con Air.
Mit einem Film.
Nee, also ich werde einen anderen Film reinbringen, einfach um auch eine Abwechslung reinzubringen. Und zwar von Werner Herzog, Bad Lieutenant, das Remake.
Don't you agree?
Und zwar auch, weil Werner Herzog auch hier das Essentielle aus Cage rausholt und auch eine super Bandbreite. Und auch hier hat halt Nicolas Cage alles, was er kann und vor allem auch einen Aspekt, den wir bisher noch gar nicht so gebracht haben, was ja auch ungewöhnlich ist für Schauspieler, den viele mit Actionfilmen verbinden, dass Nicolas Cage immer mit so hängenden Schultern auch oft spielt und so wirklich auch viel kleiner wirkt und so gebrochen. Und in diesem Film hat seine Figur, vielleicht auch eine kurze Erklärung für Leute, die Bad Lieutenant, das Remake von Werner Herzog noch nicht kennen, also nach New New Orleans, der Katastrophe, Katrina-Katastrophe. Da war die Stadt halt teilweise überschwemmt und Nicolas Cage spielt so einen Polizisten, der einen Gefangenen aus einer Zelle rausholt und sich ins Wasser stürzt und sich dabei im Rücken verletzt und dann halt danach, als er wieder in den Dienst zurückkehrt, nicht nur von den Schmerzmedikamenten abhängig ist, die er nehmen muss, sondern auch noch alle Drogen einfach konsumiert, die er zwischen die Finger bekommt und den Auftrag bekommt, so eine Mordermittlung zu leiten. Und aber eigentlich die ganze Zeit mit seinen Problemen konfrontiert ist, sich neuen Stoff zu besorgen. Dann hat er auch noch schnell Schulden bei Buchmachern. Ist so ein bisschen wie jetzt jüngst Uncut Gems von den Safdie-Brüdern mit Adam Sandler. Ist so ein, ja, könnte ich sagen, ein verwandter Film, auch mit dieser Hyperaktivität. Und auch hier hat halt Nicolas Cage, weil er immer weiter den Wahnsinn abgleitet und seine Figur dann auch irgendwann ständig drauf ist, und zwar auf allen möglichen Drogen, dann halt diese Momente, in denen ihm der Wahnsinn wirklich aus den Augen quält, aber gleichzeitig sein Körper immer so weiter zerfällt und immer so kleiner ist. Und das gipfelt in einer sensationellen Szene, die neben den I'm a Vampire aus Vampire's Kiss Momenten, die ja zum Dauermeme wurden, so mein Nicolas Cage Moment ist am Ende, wenn es nach so einer Schießerei so ein Gangster auf dem Boden liegt und er dann einfach so trocken sagt, shoot him again. His soul is still dancing. Und dann auch Werner Herzog das überleitet und man dann auch wirklich sieht, dass die Seele gerade einen Breakdance hinlegt und da ist. Und also der ist auch, weil auch Werner Herzog ist ja auch wahnsinnig und hat ja auch, und der Wahnsinn von beiden kommt da zusammen. Also ist auch ein sensationeller
Film. Ich hab schon zu Eve vor diesem Podcast gesagt, so, dass tatsächlich Bad Lieutenant mit Nick Cage so einer dieser Nick Cage-Filme ist, den ich unbedingt nochmal sehen will, weil ich eben, genau wie du schon sagst, halt so viel davon höre, wie Nick Cage-ig er halt einfach in diesem Film ist. Und klar, Werner Herzog kann man eh immer mal gucken.
So. Und Werner Herzog ist ja jetzt dank The Mandalorian auch noch einer ganz neuen Generation vorgestellt worden.
Genau, und deswegen...
Don't you agree?
Ja. Stimmt, das hätte ich eigentlich erklären müssen. Werner Herzog, das ist dieser Typ in Mandalorian. Genau.
Erstmal den Kopfgeldjäger. Das ist das Einzige, weswegen ihn kennen.
Der einzige Grund. Ja, genau.
Für all die Hörer da draußen, die sich fragen, wer ist dieser Werner Herzog? Er war auch der bösewichte Jake Reacher, aber eigentlich ist er hauptsächlich ein ziemlich guter Regisseur.
Genau, genau. Ja, ihr Lieben, ich glaube, damit haben wir erstmal genug Wahnsinn für einen Podcast gehabt. Ich wiederhole noch einmal, leinwandliebe@filmstarts.de betreff Face-Off, falls ihr einen Face-Off-Podcast haben wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall.
Und dann stoppe ich mir Hake da noch ein. Und wenn der ein Erfolg wird, machen wir da dann einen Aufruf, dass wir noch einen Podcast zum romantischen Cage machen, zum Beispiel Mondsüchtig und 2 Millionen $ Trinkgeld, dann zu Bringing Out the Dead ein. Also wir können da das nächste Jahr,
Wir benennen uns dann einfach um, statt Leinwandliebe nennen wir uns dann Nicolas Cage Liebe, der Nicolas Cage Podcast, und haben dann unsere Nische gefunden und reden einfach über jeden einzelnen Nick Cage Film. Das ist doch jetzt schon mal.
Dann werden auch die YouTube-Kanäle umbenannt in Cage Starts und Cage Pilot.
Ja, finde ich voll gut, weil was gibt es Besseres als Nick Cage?
Ich weiß es nicht.
Ich kenne nicht. So, damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich erstmal bei dir, Björn, dass du mal eingeschaltet hast hier und dass wir endlich mal auch ein bisschen Abwechslung hier reinbekommen haben. Vielen Dank dafür.
Ja, danke euch beiden.
Und ja, Yves, auch dir herzlichen, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst, Cage zu sprechen. Ich bedanke mich auch bei allen unseren Zuhörern. Hoffe, euch hat dieser Ausflug in den Wahnsinn namens Nick Cage ein bisschen gefallen. Wie gesagt, wenn ihr davon mehr hören wollt, aber das kennt ihr jetzt schon, ne? Allgemein Lob, Kritik, Anmerkungen halt auch an leinwandliebe@filmstarts.de. Und ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer dass ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund, haltet euch an die Regeln. Und ja, immer fleißig Filme gucken. Jetzt ist die beste Zeit dafür. Bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao, ciao.